Herzlich willkommen zum Audiopodcast von Sihl Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sihlchurch.de.
Alright, meine lieben Freunde, seid ihr ready für die Predigt? Also ich bin unterpredigt, das kommt alle paar Wochen mal wieder vor. Einige von euch wissen es, ich bin vor einer guten Woche aus Israel nach Hause gekommen. Ich war von Montag bis Freitag in Israel. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit und ich weiß, einige sind heute hier, weil sie schon den Israel-Bericht hören wollen. Das wird heute noch nicht passieren. Ich bin noch sehr am Überlegen, wie wir dort ein gutes Forum dafür finden, weil wenn ich das in der Predigt auspacke und in der Predigt mehr anpacken würde, da reicht die Zeit gar nicht und ich überziehe ja so schon immer. Und das ist so ein heißes und spannendes Thema. Ich kann euch an dieser Stelle ganz kurz zusammenfassen. Es war sehr intensiv. Ich glaube, es war eine der intensivsten und auch emotionalsten Wochen meines Lebens. Ich habe schon lange nicht mehr so viel geweint, aber auch so viel gelacht auf der anderen Seite. Wir hatten eine starke Zeit als Team dort. Wir waren mit einigen Leuten unterwegs, unter anderem dem Leiter der Evangelischen Allianz, jemanden vom BFP-Präsidium. BFP ist der Bund Freikircher Pfingstgemeinden. Wir hatten die O-Bros mit dabei. Wir haben sehr, sehr intensive Gespräche geführt und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Woche, die ich dort erleben durfte. Und viele Leute haben mich auch schon gefragt und ich habe auch schon einigen Leuten mein Herz geteilt. Und ich bin gespannt. Ich weiß, dass Israel noch eine weitere Rolle auch in unserer Kirche spielen wird in den nächsten Jahren. Und ich bin sehr gespannt, was Gott dort noch vorhat. Und für mich steht fest, und das fasst am Ende für mich den Konflikt zusammen, es gibt einen Weg, dass dieser Krieg endet. Einen einzigen. Und das ist, dass die Hamas die Waffen niederlegt und die Geiseln freigibt. Noch immer sind 135 Geiseln in Haft im Gazastreifen. 32 davon sind bestätigt nicht mehr am Leben. Es handelt sich um Frauen, Kinder, Alte, Junge. Das Baby, das auch in Gefangenschaft wurde, ist vor kurzem freigekommen. Es gibt Theorien darüber, dass einige der Frauen durch die Vergewaltigung schwanger sind. Man weiß nicht, wie es den Geiseln geht. Und auch das Rote Kreuz durfte bis heute, was normalerweise Standard ist, die Geiseln noch nicht besuchen. Und keiner weiß, wie es dort aussieht. Und es gibt einen Weg, dass das Ganze endet. Das ist, dass die Geiseln freikommen, dass die Waffen niedergelegt werden von Hamas-Seite. Weil, wenn Israel die Waffen niederlegt, existiert morgen kein Israel mehr. Und das darf keine Option sein. Und das fasst für mich das Ganze zusammen. Ich bin am Schauen, wir werden definitiv in den nächsten Wochen, werde ich mir irgendwas überlegen, wo ich noch mal ein bisschen mehr reinpacke. Dort seid ihr dann herzlich willkommen, daran teilzunehmen. Ansonsten würde ich jetzt gerne ein Gebet sprechen und dann gehen wir in die Predigt rein, weil das Zentrum von Israel ist Yeshua Messias, Jesus der Messias, der an Ostern auferstanden ist von den Toten. Oh, Spoiler-Alarm, sorry. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, so ein bisschen wie mit der Titanic, die geht am Ende immer unter. Jesus steht immer an Ostern wieder auf und ist und lebt an der rechten Seite Gottes. Und dafür möchte ich jetzt ein Gebet sprechen und dann schauen wir uns mal an, was das verschwendete Grab für uns heute bereit hat. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir hier gemeinsam Kirche nicht nur erleben dürfen, sondern sein dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du etwas Gutes vorhast, ob in Israel, mit deinem Volk, aber auch mit der Ukraine und Russland und den ganzen Krisengebieten um uns herum. Und Jesus, ich bete, dass du dich zu deinem Volk stellst. Und wir dürfen das wissen. Du bist stärker, du bist größer. Du liebst dein Volk. Du hast sie dir auserwählt. Und Jesus, wir stehen neben ihnen als kleiner Bruder. Stehen wir an der Seite Israels und wir beten, dass dein Frieden kommt über die Region. Jesus, wir beten, dass du die Geiseln befreist, Jesus. Ich bete, dass du die Politiker führst in den Verhandlungen. Ich bete, dass du die Soldaten und Soldatinnen, die treu und tapfer kämpfen, Jesus, dass du sie bewahrst und beschützt und auch die Krise, die Richtung Libanon aufkommt, immer mehr, dass du Weisheit schenkst und dass du Frieden schenkst für Israel. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich. Und wir beten auch für alle Opfer und Familien vom Anschlag in Moskau. Ich bete, Jesus, dass du ihnen beistehst. Jesus, dass du Trost schenkst, dass du ihre Herzen berührst. Ich bete, dass du den Familien beistehst in dieser dramatischen und tragischen Zeit. Und Jesus, ich bete, dass du Weisheit schenkst und dass du unsere Regierungen führst. So wie Paulus es gesagt hat, wir beten heute für unsere Regierungen, ob in Deutschland oder auch darüber hinaus, Jesus, in all den Ländern. Wir beten, dass du unsere Regierungen führst. Und wir beten, dass Hass keine Macht hat, dass Liebe gewinnt, Jesus. Und wir beten, dass Antisemitismus keine Macht mehr haben darf und nicht mehr siegen wird. Auch nicht hier in Deutschland. In deinem Namen beten wir das. Amen. 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 Vielen Dank, Josua. Das verschwendete Grab. Als wir die Serie ausgesucht haben und ich das gelesen habe, habe ich gedacht, geil. A wasted grave, ein verschwendetes Grab. Genau darum geht es an Ostern. Das Grab ist leer. Ich war vor einer guten Woche noch in Israel, in Jerusalem direkt. Und ich kann euch bestätigen, es ist immer noch leer. Naja, es gibt ja die wildesten Theorien. Verschwörungstheorien haben ja Trend im Internet. Ich kann euch bestätigen, ich war vor Ort. Ich war in der Grabeskirche. Ich bin am Gardentum vorbeigelaufen. Die zwei großen, hochdiskutierten Grabstätten eventuell. Es ist immer noch leer. Er ist nicht mehr da. Wir dürfen feiern. Ostern darf kommen. Ist das gut? Gut. Ihr seid doch morgen noch ein bisschen träge hier in Leipzig. Müssen wir hier noch mal ein bisschen wecken. Kriegen wir das hin? Seid ihr bei mir? Okay. Pass auf, ich habe einen Vers für heute, 1. Korinther 10, Vers 13. Und zwar schreibt Paulus hier Folgendes. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Oh, ist das gut, sagt mal gemeinsam, treu.
Treu.
Oh. Gott steht treu zu euch. Er wird euch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ha, here we go. Das ist kein Bild unseres Kühlschranks, aber könnte ein Bild unseres Kühlschranks sein, das meine Frau aufgehängt hat. Du hast keinen Hunger, du hast nur Langeweile, also mach die verdammte Tür wieder zu. Ich bin so ein Typ, ich liebe Kühlschränke. Und ich liebe volle Kühlschränke. Und ich liebe es, nach Hause zu kommen. Und vielleicht kennt der ein oder andere das auch, der erste Gang ist zum Kühlschrank. Und auch wenn ich keinen Hunger habe, egal was los ist, einfach mal reingucken, oder? Einfach mal gucken, was ist noch da? Bin ich noch versorgt? Falls ich nachher Hunger kriege, haben wir noch was zu essen? Und das ist auch immer wieder mal ein Streitpunkt zwischen mir und meiner Frau, dass ich mir zum Beispiel eine Wurst gekauft habe und dann essen einfach die Kinder meine Wurst. Was fällt denn ein? Ich will das jetzt mal hier klarstellen. Das geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber es passiert leider immer wieder. Und das ist sehr traurig. Und eigentlich wäre das die Rettung für vieles in meinem Leben. Wie oft laufe ich zu unserem Kühlschrank aus Langeweile? Freunde, die Versuchung ist real, oder? Die Versuchung ist real. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was eigentlich eher mein Ding wäre. Dir ist langweilig, du hast Durst. Wie wäre es mit einem Gin Tonic? Ich habe das Bild auf Social Media gesehen, habe gedacht, that's it. Ich will genau so einen Kühlschrank und der steht neben meinem Bett. So schön Minibar-mäßig. Wäre ein Traum, oder? Naja, gut, bevor sich wieder irgendwelche Leute beschweren. Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Das habe ich mal vor 2016 in Singapur in einer Gemeinde im Backstage fotografiert. For your own health, Please limit yourself to one sugary drink a weekend. If you cannot resist sugar drinks, you cannot resist the devil. Pastor Howe. Amen, oder? Für alle, die sich hier kein Englisch können, für deine eigene Gesundheit. Bitte limitiere deinen Konsum an Zuckergetränken auf ein Getränk am Wochenende. Wenn du zuckerhaltigen Getränken nicht widerstehen kannst, wirst du auch dem Teufel nicht widerstehen können. Liebe Grüße, Pastor Hau. Ihr habt das gesehen, ich stand vor diesem Kühlschrank, ich hab mich gekringelt, ich fand's so geil. Ich hab mir vorgestellt, wie ich sowas bei uns hinstelle und ich direkt 18 E-Mails krieg, was mit meiner Theologie passiert ist. Also in Deutschland kannst du sowas, glaube ich, nicht so einfach bringen, aber ich finde es so wahr, das passt eigentlich auch auf so einen Kühlschrank, oder? Die Versuchung ist real. Sie ist real. Wir alle kennen es, in unserem Leben verschiedensten Versuchungen ausgesetzt zu sein. Für die einen ist es der Kühlschrank. Warum ist der Kühlschrank eine Versuchung? Und vor allem, warum redest du in der Predigt darüber? Wir sollen gut mit unserem Körper umgehen. Wir sollen uns gesund ernähren. Oh oh. Ich habe da immer mal wieder interessante Gespräche mit Pastoren in den USA. Es ist okay, monströs übergewichtig zu sein, aber Alkohol ist vom Teufel. Jesus hat ja auch keinen Wein aus Wasser gemacht, das war nur Traubensaft. Gibt es wirklich Leute, die davon überzeugt sind. Das ist nicht die Idee Gottes. Vielleicht ist es bei dir eine andere Versuchung. Vielleicht bist du immer wieder in sexueller Versuchung. Vielleicht bist du versucht mit deinem Mundwerk. Dinge auszusprechen, die du besser nicht aussprechen solltest. Über Leute zu reden, über die du besser nicht reden solltest. An alle meine Lester-Freunde in Klammern. Ich sehe ein paar Köpfe neigen sich schon, beschämt. Die Arme verkreuzen sich. Gell, Joni? Wo habe ich dich getroffen? Die Arme sind hart verkreuzt. Oh, die Chefin kommt zurück. Pass auf, Joni. Leute, wir alle kennen es, dass wir in Versuchung geführt werden, etwas zu tun, von dem wir eigentlich wissen, dass es nicht gut ist. Für uns, für andere, für unsere Beziehungen, für unsere Beziehung zu Gott. Im Römerbrief schreibt der liebe Paulus, hallo, Version 5.501 Basic. Dann lese ich es euch anders vor. Wir sind heute etwas technisch herausgefordert. Ein ganz großer Applaus an der Stelle für alle unsere Techniker. Ihr macht einen Hammerjob. Und meistens wird es einem dann erst bewusst, wenn manche Dinge nicht funktionieren. Ne? Römer 7, 19 bis 21 schreibt der liebe Paulus, und einige von euch kennen diese Stelle sehr gut. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Das ging schon Paulus vor 2000 Jahren so. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. Ich finde es so geil, wie Paulus schreibt, oder? Achtung, liebe Römer, ihr müsst euch vorstellen, dieser Brief, der wurde Hunderten, Tausenden von Leuten vorgelesen. Ne? Also Paulus wusste jetzt nicht, dass wir das bis heute noch lesen werden. Aber ich finde es so schön, wie er schreibt. So, ich stelle folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Das ist selbstreflektiert. Und das ohne Therapie. Also wir wissen es jetzt nicht, aber steht jetzt irgendwo, dass Paulus eine längere Therapie besucht hat. Er stellt fest, er will das Gute und Richtige tun. Und so sehr er es will, es gelingt ihm nicht. So, wir machen jetzt mal ohne Meldungen. Auch Ehefrauen dürfen jetzt nicht den Partner in die Seite stoßen. Wir alle kennen das, oder? Wir kennen das. Wie oft tun wir Dinge, sagen Dinge und machen Dinge und im Nachhinein, manchmal schon während wir es tun, stehen wir da und so, ups, das war nicht der Plan. Oops, I did it again. Ich überlasse euch den Rest mal. Ne? Großer Hit, Britney Spears. Und sie tut es immer noch, immer wieder und immer wieder und immer wieder bis heute. Es war unsere Zeit, ja, aber sie ist bis heute immer wieder in den Medien mit Oops, I did it again. Ich habe es wieder getan. Und wir alle kennen das. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, die du sehr liebst. Deinen Partner, deine Partnerin, Freundschaften, deine Eltern, deine Kinder. Es gibt so lustige Reels auf Instagram von Müttern, die morgens aufstehen und sagen, heute werde ich meine Kinder nicht anschreien. Und dann hast du so die nächste Blende, 7.30 Uhr und die Mutter wird zum T-Rex, weil die Kinder morgens schon wieder nicht alles richtig gemacht haben beim Fertigmachen für die Schule. Und ich sage euch eins, für alle Pädagogen, okay, die noch keine Kinder haben und jetzt wieder sagen, Kinder anschreien, wie kannst du das nur tun? Du hast keine Kinder! Du hast keine Ahnung, wie diese kleinen Wesen dich zur Weißglut bringen können, weil du dich selbst in ihnen findest und siehst und du denkst, Herr, hilf! Lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist manchmal hart. Und liebe Jugendlichen und Kinder, die gerade zuhören, ihr habt keine Ahnung, wie wir Eltern uns danach oft schämen. Und wie wir uns schlecht fühlen. Und wie wir nachher denken. Scheiße. Ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, was dein Kampf ist. Vielleicht kämpfst du auf Arbeit. Vielleicht kämpfst du jedes Mal bei der Steuer. Und denkst dir, wie kann ich hier noch ein bisschen mehr lügen? Ich weiß nicht, was dein Kampf ist. Ich weiß nicht, was deine Versuchung ist, was dein Thema im Leben ist. Aber wir alle kämpfen diesen Kampf. Und wie Paulus es sagt, ich tue nicht das Gute, das ich tun will. Oh, wir haben wieder ein Bild. Okay, ich will euch noch nicht überfordern. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Auch Jesus kannte Versuchung. Auch Jesus wurde versucht. Er stand vor einer der größten Versuchungen seines Lebens im Lukas 22. Und das ist kurz bevor er ans Kreuz geht. Kurz bevor er am Kreuz mit dem Tod bezahlt, passiert Folgendes im Lukas 22, ab Vers 39. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. So, für alle, die jetzt hier herausgefordert sind mit der Stelle wegen so ein paar Dingen, die hier passieren. Okay, erstens, ja, ein Mensch kann Blut schwitzen vor Angst. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, es ist medizinisch nachgewiesen. Es ist möglich, okay? Wer das nicht glaubt, kann das mal googeln. Blutschwitzen ist offiziell heute nachgewiesen, dass das möglich ist. Es wurde jahrzehntelang, jahrhundertelang diskutiert. Es ist möglich. Das Zweite ist, ein Engel kam und gab ihm Kraft. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe keine Ahnung, ob die Jünger, nein, haben sie nicht, weil die haben gepennt. Das lesen wir bei einem anderen Evangelisten. Ich weiß nicht, wie dieser Engel zu ihm kam und wir haben hier auch keinen Bericht, wie er aussah. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen, sehen Engel meistens nicht so aus, wie wir sie uns vorgestellt haben, sondern ziemlich verrückte Wesen. Könnt ihr gerne mal in der Offenbarung nachschauen. Mit vielen, vielen Augen am Kopf und ganz, ganz witzige Beschreibungen und ich frage mich manchmal, wo unsere Engelsbilder herkommen. Es kommt ein Engel und gibt ihm Kraft. Das Interessante in dieser Stelle, finde ich, sind aber nicht diese zwei Themen, die manchmal so ein bisschen herausfordernd sein können oder auch als Legitimation für manche Leute sein können, Engel anzubeten, was nicht unsere Aufgabe ist. Das Interessante hier, finde ich, ist, Jesus selbst hatte fürchterliche Angst. Woran lag das? Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste genau, was er erleiden wird. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Er ist die Inkarnation in Karne. Er wurde in Fleisch. Gott selbst auf dieser Erde. Und dort scheiden sich die Geister, meine lieben Freunde. Das ist das, was uns unsere verbrüderten Religionen auch absprechen. Ob der Islam, der im Übrigen 600 Jahre später entstand, was sehr, sehr interessant ist, was uns teilweise auch unsere jüdischen Geschwister absprechen. Jesus wird als Prophet gesehen, aber nicht als Inkarnation Gottes, nicht als Menschwerdung, Fleischwerdung des dreieinigen Gottes. Dieser Mann weiß genau, was auf ihn zukommt, was er erleiden wird und was er durchstehen muss. Kennt ihr diesen Satz? Wenn ich vorher gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich den Scheiß nicht gemacht. Dann hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Wenn ich vorher gewusst hätte, ich sage euch das ganz ehrlich, vor 18 Jahren, was es manchmal bedeutet, Pastor zu sein. Man hat mir damals gesagt, werd Pastor, da kannst du Leuten von Jesus erzählen. Pff. Aha. Schön wär's, wenn das meine Haupttätigkeit wäre. Weil das kann ich. Da bin ich eigentlich ganz gut drin, glaube ich. Schwätzen kann ich. Aber da gehört so viel mehr dazu, Freunde. Zu diesem Job, zu diesem Beruf, dieser Berufung. Und wenn ich an manchen Stellen, habe ich schon gedacht, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich mir diesen Job ausgewählt habe. Im nächsten Moment denke ich wieder, nee, ich lieb's. Keine Angst. Aber ihr kennt diese Momente, oder? Du sitzt da und denkst, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das ist nicht der Moment, wo ihr jetzt euren Partner anschauen solltet. Obwohl auch dort manchmal, oder? Wenn man manchmal gewusst hätte, bevor man heiratet, was es auch manchmal bedeutet, verheiratet zu sein. Das ist mir auch manchmal ein Kampf. Wenn ich vorher gewusst hätte, was es bedeutet, Kinder zu kriegen, hätten wir es trotzdem gekriegt. Okay, meine Frau ist besser wie ich. Ihr hört's wieder. Aber manchmal schaut man sich auch Eltern an und sagt, warum hatten wir jetzt nochmal Kinder gekriegt? Was war nochmal die Idee dahinter? Wir alle haben solche Momente. Jesus befindet sich genau in einem solchen Moment, nur dass er vorher schon wusste, was auf ihn zukommt. Stell dir das vor. Du weißt genau, wie dein Tod kommt. Du weißt ganz genau, wie viele Peitschenhiebe du auf deinen Rücken bekommen wirst. Jesus ist ausgepeitscht worden. Und das mit, es gibt Nachweise dafür, dass diese Geißelungen passiert sind mit Lederpeitschen, wo vorne an den Peitschen Dornen befestigt wurden mit Widerhaken. Viele Leute haben diese Peinigungen nicht überlebt. Und Jesus hat mit diesem gepeinigten Körper noch das Kreuz auf Golgatha getragen. Er wusste, was kommt. Und das war einer der menschlichsten Momente, den wir, glaube ich, finden in der Beschreibung von Jesus. Dass er in diesem Garten Gethsemane kniet, vor seinem Gott und wir lesen hier nur so einen ganz minimalen Ausschnitt wahrscheinlich von seinem Kampf. Wir lesen hier 2, 3 Sätze, die er gebetet hat. Aber ich glaube, dass das viel, viel länger ging. Jesus hat dort mit seinem Vater geredet und er hat gerungen. Er hat gesagt, Jesus, Gott, lass diesen Kelch, diesen bitteren Kelch, lass ihn an mir vorübergehen. Wenn es irgendeinen Weg gibt, Vater, lass mich diesen Kampf heute und hier und jetzt beenden. Und jetzt stell dir vor, Jesus hätte diesen Kampf an dieser Stelle beendet und wäre einfach rausmarschiert, sagt, Jungs, Feierabend, gibt Abendessen, das war's. Ich bin durch mit Gott, der kann mich mal. Das, was der mit mir vorhat, Glaube sagt. Was ist denn das für ein Gott? Also, ich weiß ja, ich habe jetzt hier 3 Jahre gedient, Freunde. Ich habe mir den Hintern aufgerissen vor denen, ne? Ich habe alles gemacht. Ey, was ich mir anhören musste, wegen diesem, hier meinem angeblichen Vater, ne? Also, Freunde, jetzt reicht's. Ich bin durch mit dem. Ich werde dem jetzt den Rücken drehen. Wir gehen jetzt mal schön ein Weinchen schlabbern. Ach so, Jesus, bist du jetzt Agnostiker geworden? Nö, ich habe einfach nur keinen Bock mehr. Also so mit Kirche und so. Und nee, ich bin, die haben mich so verletzt, die Jungs und Mädels. Ne? Also habt ihr ja mitgekriegt, ich habe zu denen gepredigt, ich habe für Heilung gebetet. Und dann, letzte Woche bin ich noch hier, da haben sie mir noch mit Palmen zugewedelt. Und haben mich gefeiert, wie ich auf dem Maultier hier reingeritten bin. Und jetzt? Ist das dein Ernst? Und ey, wenn ich nach Nazareth komme, die können mich ja sowieso nicht leiden. Also egal, wo ich hinkomme. Und diese blöden, hey, die ganzen Schriftgelehrten, die Pharisäer, ey, was die mir alles andichten. Ihr habt das doch alles mitgekriegt. Ihr wisst doch ganz genau Bescheid. Und ihr wollt, dass ich hier noch weitermache, oder was? Jetzt ist Schluss. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich hatte vor 12 Jahren, 2 Wochen bevor wir geheiratet haben, habe ich meinen Job als Pastor niedergelegt. Ich war damals Jugendpastor an einer Kirche, die in einer sehr, sehr schweren Krise war. Sehr, sehr schwere Krise. Die Gemeinde existiert auch heute nicht mehr. Und die größte Krise für einige Leute in der Kirche war, dass ich in einer Gemeindekrise eine florierende und wachsende Jugend- und junge Erwachsenenarbeit aufgebaut habe, wo Menschen zum Glauben kommen. Und das habe ich immer angekreidet bekommen. Wie kannst du in einer Gemeindekrise Menschen zu Jesus führen? Also das sind so die Momente so, Entschuldigung, also okay bei dir? Hast du, also lesen wir dieselbe Bibel? Also stimmt irgendwas mit dir nicht ganz? Cannabis ist doch erst bald erlaubt. Was hast du geraucht? Sorry, Freunde, das sind Momente gewesen. Wir hatten eine Ältestensitzung, wir hatten Gemeindeversammlung, wir hatten einen Leiterabend. Und eine Person ist aufgestanden und hat mich vor der gesamten Versammlung zusammengebrüllt. Wie es mir einfallen kann, in so einer Phase eine florierende Studentenarbeit aufzubauen. Ich habe damals eine Studentenarbeit aufgebaut von 0 auf über 100 Leute in einem Jahr, 70% Leute, die nicht aus gläubigem Hintergrund kamen. Das war ein Problem. Bei den Christen. Raffst du es nicht? Und es gab eine Sitzung, die wieder mit Schreien und bösen Worten und alles gerade am Laufen war. Und ich habe die Jungs damals angeguckt und gesagt, Freunde, ihr hört mir jetzt zu. Wenn ihr hier aus dem Fenster schaut, wir hatten unser Büro in der Leipziger Straße, total witzig. Hat damals Gott schon irgendwie prophetisch geredet gehabt. Und wir saßen, und das war eine sehr, sehr viel bewanderte Einkaufsstraße, so eine kleine Mini-Fußgängerzone in Frankfurt. Und ich habe aus dem Fenster geguckt und gesagt, Freunde, hier laufen wahrscheinlich pro Stunde 500 bis 1000 Leute an unserem Fenster vorbei. Statistisch gesehen ist 1 bis 2 Leute davon sind Christen. Und ihr habt ein Problem damit, dass ich Menschen zu Jesus führe, nur weil sie euch zu jung sind und ihr Angst habt, dass ich mit den jungen Leuten die Gemeinde übernehme. Ich bin raus. Tschüss. Und ich habe 2 Wochen vor unserer Hochzeit meinen Job niedergelegt, ich habe meinen Dienst niedergelegt und ich bin zu Gott gegangen. Ich habe gesagt, Gott, ich mag dich, ich kenne dich, ich liebe dich, Gott, aber dein Volk, das sind alles Säcke. Ich liebe dich, aber ich hasse Christen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, ob ich jemals wieder Pastor werde. Das Problem ist, es war 2 Wochen vor unserer Hochzeit, Deborah hat noch in einer anderen Gemeinde gearbeitet und wir wussten, wir wollen eigentlich irgendwann mal zusammen Gemeinde bauen. Das war unser Herz. Und dann habe ich ein Jahr lang gekämpft und habe ich gerungen mit Gott. Habe Kirche komplett dekonstruiert und rekonstruiert. Ich habe meinen Glauben dekonstruiert und rekonstruiert. Ganz, ganz wichtig bei der ganzen Dekonstruktionsthemen, die wir immer wieder rekonstruiere. Etwas, was du dekonstruierst, ist kaputt. Wenn du es nicht reparierst und wieder aufbaust, hast du nichts mehr außer einem Scherbenhaufen. Ich hatte immer Leute, die mich dabei begleitet haben und die an mich geglaubt haben und die mit mir unterwegs waren in dem Prozess. Aber es war ein sehr, sehr harter Prozess, Freunde. Und ich sag euch, dieser Moment, ich habe in dem Moment aufgegeben gehabt. Und ich bin mit Gott da durchgegangen. Aber es war dieser Moment, wo ich gesagt habe, Gott, ich habe keinen Bock mehr. Mach deinen Scheiß alleine. Kümmere dich um deine ganzen beknackten Christenfreunde. Versteht ihr nicht? Geh mir alle auf den Sack. Ich will auch einfach nur, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich will auch einfach nur, dass Menschen diese Liebe und diesen Frieden in ihr Herz bekommen. Dass sie erleben, wie gut unser Gott ist. Jesus, ich will doch einfach nur, dass sie spüren und schmecken und sehen, wie gut du bist. Und dann muss ich mich mit so einer bescheuerten Scheiße rumschlagen. Willst du mich verarschen? Und ich glaube, Jesus hätte so reagieren können. Jesus hätte einfach gehen können und sagen können, Gott, I'm out of this. Ich bin raus. Tschüss. Aber was macht er? Was macht Jesus? Er handelt anders. Wenn er den Kampf nicht auf sich genommen hätte, wäre die Versuchung zum verschwendeten Potenzial geworden. Und das ist heute mein Titel von der Predigt. Jetzt bin ich mit der Einleitung durch. Nein, Quatsch, ich komme jetzt zum Ende. Der Titel der Predigt, den könnt ihr euch für euch notieren. Versuchung ist verschwendetes Potenzial. Versuchung ist verschwendetes Potenzial. Wenn du der Versuchung klein beigibst, verschwendest du das Potenzial, das Gott eigentlich in dich hineingelegt hat. Ein Schlüsselgebet, das Jesus hier gebetet hat, ist, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dieses Gebet gehört zu den gefährlichen Gebeten. Dieses Gebet gehört zu den gefährlichsten Gebeten, die du beten kannst. Und dieses Gebet, das verlangt viel von dir ab. Umgangssprachlich würde man wahrscheinlich sagen, dafür brauchst du ganz schöne Balls. Warum? Weil du unsagbar viel Vertrauen für dieses Gebet brauchst. Warum konnte Jesus dieses Gebet beten? Ich frage mich das seit Jahren. Wie konnte Jesus dieses Gebet beten? Wie kam es dazu? Wie war das möglich? Was musste bei ihm los sein, dass er wusste, was auf ihn zukommt? Und er betet trotzdem dieses Gebet. Ich glaube, dass es einen Schlüssel dafür gibt. Und das ist Vertrauen. Er wusste, selbst wenn es hart wird, wenn es hart auf hart kommt, wenn er leiden wird, wenn es schwierig wird. Und jetzt hört mir gut zu, liebe Christen und die, die es vielleicht werden wollen. Gott kennenzulernen und mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet nicht, dass du nie wieder leiden wirst. Das wäre ein falsches Evangelium. Das wäre eine Lüge. Dafür gibt es viel zu viele verfolgte Christen auf dieser Welt. Aber Jesus wusste, als er dieses Gebet spricht, sein Vater wird ihn niemals im Stich lassen. Er wird mit ihm da durchgehen. Er wird ihn tragen. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Freunde, als Christen sind wir nicht besser. Wir haben es besser, weil wir mit Gott durch Krisen und schwierige Situationen und Herausforderungen durchgehen dürfen. Und vielleicht steckst du gerade in einer Krise. Vielleicht steckst du in einem Versuchungsthema gerade komplett fest. Vielleicht bist du stuck. Vielleicht steckst du fest. Ich will dir heute zusagen, aus der Tiefe meines Herzens, Gott lässt dich nicht allein. Er ist da. Auch wenn du ihn vielleicht gerade nicht so hörst, wie du ihn hören möchtest. Vielleicht kam bei dir noch nicht der Engel vom Himmel und hat dir die Hände aufgelegt und du hast Kraft bekommen. Ich will dich ermutigen. Vertraue diesem Gott. Ich habe in vielen Predigten schon viele meiner Herausforderungen erzählt und die Krisen, durch die ich gegangen bin. Ich habe euch gerade wieder von einer meiner größten Krisen erzählt. Wir haben geheiratet, 3 Wochen später bin ich komplett ins Burnout gerasselt. Ich war am Ende. Ich war durch. Ich wusste nicht mehr, ob ich diesen Job jemals machen werde wieder. Ich hab 7 Jahre meines Lebens hingegeben gehabt für seine Kirche. Und dann sitze ich dort und ich habe gesagt, Jesus, ich habe alles hingegeben. Und jetzt sitze ich hier und bin komplett im Arsch. Das kann nicht sein. Was hast du vor? Und es war ein hartes Jahr. Auch für unser erstes Ehejahr. Das war beschissen. Das hat keine Freude gemacht. Meine Frau hat zuschauen müssen, wie ich nicht mehr aus dem Bett gekommen bin, wie ich gekämpft habe, wie ich mit meinem Glauben gekämpft habe, wie ich mit meinem Gott gekämpft habe, wie ich mit meiner Vision, mit meiner Berufung gerungen habe. Und sie ist jeden Tag noch in die Gemeinde gefahren. Und sie kam abends nach Hause und hat gesagt, Schatz, ich habe so krasse Sachen heute. Und ich will es nicht hören, ich habe keinen Bock mehr auf Church. Geh mir weg mit dem Zeugs. Das war unser erstes Ehejahr. Das war hart. Wir haben oft geschritten. Deborah ist immer irgendwann hoch in unseren Speicher geflüchtet. Ich sage, ich halte das nicht aus. Ich halte deine Stimmung nicht aus. Ja, wir wollten einfach nur heiraten. Und wollten Frieden. Das war hart, Freunde. Aber ich verrate euch eins. Am Boden deiner Krise wartet immer Gott. Er ist da. Er wird dich nicht im Stich lassen. Wenn du der Versuchung klein beigibst, zu gehen, Dinge zu tun, die du nicht tun willst, ist es verschwendetes Potenzial. Jesus hätte all sein Potenzial, die Menschheit zu retten, verschwendet. Aber nein, er betet ein Gebet. Er betet ein Gebet. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Wo kam das her? Und mit diesem Text will ich schließen. In Matthäus 4,1 startet das Ganze bis Vers 11. Das ist genau das, was passierte direkt, nachdem Jesus getauft wurde. Jesus wurde getauft und danach passiert Folgendes. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 14 Tage und Nächte, 40, gefastet hatte, war er sehr hungrig. Mein längstes Fasten waren 32 Tage. Das ist hart. Es ist nicht leicht, Freunde. Und vor allem, wenn es warm draußen ist. Ich bin einmal beim Predigen fast von der Bühne gekippt. Dann habe ich eine Brühe getrunken, damit ich wieder Kraft kriege. Das damals aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Aber das ist eine harte Kiste. 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste. Da trat der Versucher, Satan, der Feind, Teufel, an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, ich finde das so gut, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter. Führte Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Erlebt er dann später übrigens, haben wir jetzt gehört. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm. In der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Ich will euch 4 Punkte mitgeben und ich finde das so spannend, was in diesem Text alles drinsteht. Und ich glaube, das war schon die Vorbereitung für das, was am Ende seiner Zeit kommt. Erstens, wieso hat Jesus es geschafft, hier standzuhalten? Fasten. Fasten schwächt den Körper, aber stärkt den Geist. Es schwächt den Körper, aber es stärkt den Geist. Und deswegen werden wir auch als Gemeinde nächste Woche fasten. Deswegen fasten wir nächste Woche. Und ihr könnt mal kurz das Fastenpaper einmal einblenden. Wer das noch nie gemacht hat, das Fastenpaper noch nicht gelesen habt, scannt euch den QR-Code jetzt. Das ist die allererste Folie gewesen. scannt euch diesen QR-Code, ladet euch das Fastenpaper runter, lest es nochmal durch. Es gibt so viele verschiedene Wege zu fasten. Wenn du nicht voll fasten kannst oder willst, dann mach es, mach verschiedenste Teilfastenvarianten. Es gibt so viele unterschiedliche Wege zu fasten. Ich glaube, dass es einer der Stärkungsmomente Jesu war, die ihn vorbereitet hat auf die Versuchungen des Feindes. Das zweite ist, kenne deine Bibel. Kenne deine Bibel. Der Feind hat ihn nur mit Bibelworten versucht. Ist euch das aufgefallen? Das waren alles Worte aus der Bibel, die Jesus kannte. Und da war ganz viel Wahrheit drin. Aber Jesus hat verstanden, das, was du mir hier vorlegst, ist eine Lüge und mein Gott ist größer. Es steht darüber. Er wird siegen und ich werde mich von dir nicht verarschen lassen. Und soll ich euch was verraten? Wir stellen uns das so manchmal vor. Jesus saß da so in der Wüste und hatte Hunger und dann kommt so ein kleines Teufelchen neben ihn und erzählt ihm so ein paar Storys. Ich bin davon überzeugt, dass der Kampf hier passiert ist und hier. Es kann sein, wir lesen das nicht konkret, ob da auch eine Person, ein Wesen erschienen ist, aber ich weiß genau, mir erscheinen nicht so viele Teufelchen in meinem Leben. Bei manchen Leuten, okay, das lassen wir jetzt. Kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistige Mächte. Am Ende, der Kampf passiert doch hier oben, sind wir doch mal ganz ehrlich, oder Freunde? Hier und hier. Wir alle kennen diese Momente, wenn Gedanken in unseren Kopf kommen und wir wissen ganz genau, renn, lauf, Forrest, oder? Wir kennen alle diese Momente, wir wissen es ganz genau, kenne die Bibel, lese Wort Gottes. Mich fragen immer wieder Leute, warum ist es so wichtig, Bibel zu lesen? Ich will nicht so Bibel lesen. Lese Bibel, kenne deine Bibel, kenne das Wort Gottes. Wisse genau, wo der Feind hingeht und versucht, dich mit deinen eigenen Waffen zu schlagen. Ich habe das immer wieder, dass Leute zu mir kommen und mir legitimieren wollen, ja, ich habe auch Gott gefragt und er hat mir ein Okay gegeben. Wenn in der Bibel etwas anderes steht, kann Gott nicht Ja sagen. Dann ist es der Feind, der dich verarscht. Und dann kannst du noch so viel hier oben in deinem Kopf und in deinem Herz gehört haben. Gott wird niemals seinem Wort widersprechen. Ja, aber ich habe einen Frieden drüber. Aha, interessant. Schön, dass du einen Frieden hast. Ich habe auch über manche Dinge Frieden, von denen ich genau weiß, dass sie nicht Gottes Idee sind. Die Bibel muss uns ausrichten. Die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel ist unsere Leitlinie. Wir sind eine bibeltreue Gemeinde, weil wenn wir nicht die Bibel haben, wonach wollen wir uns denn da noch ausrichten als Christen? Wenn wir nicht glauben, dass die Bibel wahr ist, was denn sonst? Was sollte uns denn dann leiten? Meine Gefühle? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn Leute zu mir sagen, ich habe einen Frieden, oder geh mal aufs Klo. Das ist ein komisches Bauchgefühl, das du hast, aber kein Frieden vom Herrn. Das kann nicht sein. Gehen wir nicht tiefer drauf ein. Gott wird niemals seinem Wort widersprechen. Nie. Du musst die Bibel verdrehen. Du musst sie zerstören. Du brauchst eine komische Hermeneutik und Bibelauslegung, um mit bestimmten Stellen Schabernack zu treiben. Dann kannst du vielleicht mit der Bibel deine Sachen bestätigen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die sind so klar im Wort Gottes, da kommen wir nicht dran vorbei. Drittens, wisse, wer du bist. Mit was hat der Feind Jesus versucht, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist? Freunde, diese Versuchung ist real. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann solltest du wissen, wer du bist. Und das fängt damit an, dass du weißt, wer Gott ist. Wisse, was Gott in dich hineingelegt hat. Kenne ihn, verlerne ihn verstehen, suche ihn. Und du wirst so viele Dinge entlarven können, die auch in christlichen Kreisen passieren. Christen sind nicht besser. Christen sind manchmal die Schlimmsten. Weil wir Dinge geistlich begründen, die total ungeistlich sind. Und wir das Wort Gottes mehr als Schwert verwenden, um Menschen zu verletzen, als den Feind zu schlagen. Ich will das nochmal wiederholen, weil das für den einen oder anderen echt wichtig ist. Einmal zur Heilung, aber andererseits auch zur Ermahnung. Christen benutzen die Bibel oft mehr als Schwert, um Menschen zu verletzen, als den Feind zu schlagen. Kenne deine Bibel, wisse, wer du bist, zu wem Gott dich geschaffen hat. Jesus musste dem Feind nicht beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Warum? Weil er wusste, dass er Gottes Sohn ist. Wenn du weißt, dass du Kind Gottes bist, musst du bestimmte Beweisführungen nicht mehr vollziehen. Und die Versuchung ist groß und ist real. Und der vierte Punkt, wisse, was du hast. Wenn du ein Kind Gottes bist, verrate ich dir ein Geheimnis. Du musst gar keine Steuern hinterziehen, weil du den Vater, den König der Könige als den Vater hast, dem alles gehört, dem alle Reiche dieser Welt gehören. Jesus wusste genau, was er hat. Als der Feind ihn über Jerusalem stellte, auf die Tempelmauer und sagte, ich werde dir alle Reiche geben. Ich glaube eigentlich, das lesen wir zwar jetzt hier nicht wortwörtlich, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus angefangen hat, laut zu lachen. Weil er sagte, Digga, du weißt nicht, wer ich bin, oder? Du weißt nicht, dass mir das alles gehört, oder? Du willst mich veräppeln, oder? Meinem Vater gehört das alles. Das gehört meinem Papa. Das gehört alles meinem Papa. Und ich bin der Erbe. Und du kannst mir überhaupt nichts geben. Die Bibel ist klar, dein Kopf wird zertreten werden. Der Kopf der Schlange wird zertreten werden. Das steht direkt im ersten Kapitel der Bibel. Hast du das verstanden, mein Freund? Du wirst nicht siegen. Und du kannst mir gar nichts geben. Du willst mich verarschen. Das, was du mir alles zeigst, gehört meinem Vater. Alles, was du mir versuchst zu geben, gehört meinem Vater. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Sohn des Höchsten. Ich bin ein Kind Gottes. Mir gehört schon längst alles. Ich bin Erbe von allem. Gott ist mein Versorger. Mein Vater hat alles für mich bereit, was ich brauche. Du kannst mir nichts geben, was mein Vater mir nicht schon längst gegeben hätte. Das wäre der Moment, wo ihr applaudieren dürft, ne? Church, was ist los? Seid ihr wach? Versteht ihr das? Wenn du weißt, wer du bist, dass du ein Kind Gottes bist und dass du ein Erbe des Höchsten bist, dann weißt du, dass all das, was Gott gehört, auch dir gehören wird. Dass du Anteil hast an dem, was Gott bereit hat. Das Problem ist, dass dir die Welt den ganzen Tag versucht, Lügen in den Kopf zu erzählen. Du hast nicht genug, Geiz ist geil, es ist besser, nichts abzugeben, es ist besser, nichts zu teilen, es ist besser, alles für dich zu behalten. Sei der Beste, sei der Stärkste, sei der Größte. Du musst dich verteidigen. Entscheiß musst du. Du bist Kind Gottes. Du bist der Sohn, die Tochter des Höchsten. Du hast alles, was du brauchst, bereits in dir. Er hat alles angelegt, weil er ist Gott. Wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, was du hast, wird dich nichts aufhalten können. Und Freunde, das war das, was mich damals gerettet hat. Dass ich verstanden hatte, ich bin Sohn des Höchsten. Was der Papa bestellt, bezahlt er auch. Und er hat mich berufen, er hat mich gerufen, er hat mich auserwählt, einer seiner Diener zu sein, genauso wie er jeden von euch dafür ausgewählt hat. Und ich habe angefangen, die Lügen des Feindes in meinem Leben zu entlarven, die Dinge, die Menschen ja über zwei Jahrzehnte über meinem Leben ausgesprochen haben, zu entlarven und rauszuschmeißen aus meinem Leben. Und ich verrate dir ein Geheimnis, das meiste, was dich zurückhält und immer wieder in Versuchung führt, sind die Lügen, die ein Leben lang über dir ausgesprochen wurden. Dass du nicht genug bist, dass du nicht genug hast, dass du nicht gesehen wirst, dass du perfekt bist, dass du es perfekt hinkriegen musst, dass du immer performen musst, dass du immer der Beste sein musst, dass du toll bist und der Beste und dass du über allen erhaben bist, was auch immer Leute dir gesagt haben, was Leute über dir ausgesprochen haben, prüfe es am Wort Gottes. Du bist Sohn und Tochter des Höchsten. Und wenn du das verstehst, wird die Versuchung nicht zu verschwendetem Potenzial, sondern sie wird zu deiner größten Stärke werden. Weil sie dich dorthin führt, wo Gott dich haben will. Genauso wie die Versuchung Jesus nicht klein hielt, sondern ans Kreuz geführt hat, durch das Leid hindurch und zum größten Befreiungsdienst unserer Geschichte. Er starb am Kreuz. Er hat all sein Potenzial erfüllt und einen neuen Bund der Liebe mit dir und mir geschlossen, warum du und ich heute vor den Vater treten dürfen, frei von Sünde. Und der Moment, wo Jesus rief am Kreuz Und seht das mal im Hinterkopf mit dieser Geschichte. Eine Woche davor kämpfte er und schwitzte er Blut. Eine Woche später hängt er am Kreuz an Karfreitag und er ruft aus: Es ist vollbracht! Das Ziel ist erreicht. Die Linie ist überschritten. Es ist vollbracht. Es ist fertig. It is finished. Es ist vorbei. Und in diesem Moment hat Jesus ausgerufen: Es ist vollbracht. Du bist frei. Ich bin hinabgestiegen in das Reich des Todes, um dich zu retten. Und das ist die Freiheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Liebe. Und das wird uns herausführen aus den Versuchungen. Und selbst wenn wir fallen, Gott hat es ausgerufen, es ist vollbracht. Und wenn du wieder fällst und es wieder nicht hinkriegst und wieder nicht schaffst, es ist vollbracht. Jesus ist bereits dafür gestorben. Es ist vorbei. Stell dich in seine Zusagen. Der Kopf der Schlange ist zertreten. Du bist frei. Du bist Tochter und Sohn Gottes. Und du stehst in deinem Potenzial. Renn ihm nach. Diene ihm. Egal wie alt du bist, Gott hat dich gerufen und mit deinem Namen benannt. Er ist gut und er hat Gutes bereit. Amen. Amen.